gibt so viel Grund, auch über kleine Dinge dankbar zu sein. Und heute habe ich das Thema, wir gehen so im Evangelium Lukas der Reihe nach durch. Heute ist das Thema Gebet. Und ich weiß nicht, was es in dir so ausmacht, das Thema Gebet. Ob du sagst, oh, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich bin so nicht so der ultra tolle große Beter. Oder sagst du, ja, ich bin total der Gebetskämpfer und das ist der Teil meines Lebens. Oder alles dazwischen. Ich möchte mal anfangen mit ein paar Zitaten zum Thema Gebet. Eins, was mir besonders gut gefallen hat, ist, wenn wir beten, dann arbeitet der Herr. Oder arbeiten ist beten. Auf Lateinisch laborare est orare. Ja? Also arbeiten ist beten. Da könnte man auch wiederum andersrum drehen. Beten ist arbeiten. Es ist irgendwie so beides. Beides total wichtig. Ein bekannter Deutscher hat mal gesagt, bete als Hilfe kein Arbeiten, arbeite als Hilfe kein Beten. Ich glaube, es braucht beides. Und jemand, Namen habe ich hier, der Angus Buchham, kenne ich auch nicht, aber der hat geschrieben, es ist Kraft im Gebet. Wenn Männer arbeiten, dann arbeiten sie. Aber wenn Männer beten oder Menschen beten, dann arbeitet Gott. Es soll uns ermutigen, zu sagen, Gebet ist nicht nur, ich schicke Gott eine To-Do-Liste mit einer Frist und möglicher Fristverlängerung und Konsequenzen, wenn es nicht klappt, sondern ich gebe Gott Arbeit, ich gebe Gott Aufträge, ich bitte Gott um Unterstützung, ich öffne mich Gott gegenüber für meine Anliegen, für das, was mich bewegt, oder ich bete für andere und das ist Arbeit. Im Lukas-Evangelium lesen wir, Jesus lehrte seine Jünger beten. Und wir lernen dort, im Vers 4 lesen wir, dass Jesus unterwegs Halt gemacht hat und betete. Man könnte fragen, hä? Jesus, wozu betest du? Vor allem so sichtbar, öffentlich. Es gibt ja manchmal bei uns Diskussionen, ja, soll man jetzt öffentlich beten oder nicht? Oder in anderen Ländern ist es vielleicht selbstverständlich und in Deutschland sagt man eher so, ja, ich bete eher für mich, aber ich muss jetzt nicht so das Hörbare, schon gar nicht auf der Straße, schon gar nicht vor den Leuten. Und ich frage mich dann, warum musste Jesus anhalten, um zu beten? Ich meine, er hatte die perfekte Beziehung mit dem Vater. Ich glaube, er hatte das nicht nötig, aber ich glaube, es war dieses Vorbild, dass Jesus sagte, ich will, dass die Menschen, dass die Jünger, dass du, dass ich, dass wir lernen zu beten oder dass wir lernen, mit dem Vater alles zu besprechen. Und das hat er einfach oft als Vorbild gemacht. Und Jesus, damit wir verstehen, was Gebet ist, damit wir ein offenes Herz bekommen für Gebet, hat Beispielgeschichten gewählt, Gleichnisse gewählt. Und bei einem Gleichnis ist es so, dass nicht jedes Detail von einem Gleichnis total wichtig ist, sondern wie bei einem Witz oder einer Geschichte, es geht um die Pointe, es geht um diesen Hauptpunkt von diesem Gleichnis. Und diesen Hauptpunkt sollen wir verstehen und sollen übertragen können auf unseren Alltag, auf unser Leben. Und so lesen wir im Lukas Kapitel 11, ab Verse 5, weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht, suchte ihn auf und sagte zu ihm, bitte, leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Was ist die Pointe von diesem Gleichnis? Sagt ihr es mir. Wenn wir es übertragen auf Gott und auf Beten, was wird Gott machen? Was möchte Gott machen? Wozu ist er bereit? Okay, also die Stelle zumindest, an der Stelle sagt sie, Gott will dir alles geben, was du brauchst. Und ich finde, damit kann man irgendwie was anfangen, oder? Ist übertragen auf heute, auf jetzt, auf Oktober 2020. Bete und Gott will dir alles geben, was du brauchst. Es heißt nicht, Gott will dir geben alles, was du brauchst, sondern es heißt, bete und Gott will dir geben alles, was du brauchst. Das heißt, du hast auch einen aktiven Teil. Das heißt, Gott lädt dich ein und sagt, ich will dir alles geben, was du brauchst, aber ich will, dass du betest, dass du es mit mir besprichst. Erstens würde ich sagen, da ist so eine, die Frommen sagen, eine Verheißung, ja, also ein Versprechen. Gott gibt uns ein Versprechen, an das er sich bindet und sagt hier, du kannst ihm mir Bibelstelle mit Vers und Zeile nennen und wenn ich es gesagt habe, dann halte ich mich dran. Das heißt, du kannst Gott jeden Abend, jeden Morgen, beim Mittagessen, wie auch immer sagen, Gott, ich bete zu dir und ich will, dass du mir alles gibst, was ich brauche. Vers 9 lesen wir weiter. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und jeder, der wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wie versteht ihr das? Habt ihr das schon mal gelesen? Habt ihr schon mal eine Auslegung dazu gehört? Habt ihr schon mal selber was erlebt in dieser Richtung? Was heißt das? Heißt das, du hast eine hundertprozentige Garantie und wenn es nicht geklappt hat, dann hast du versagt? Was heißt denn dieser Vers? Habt ihr eine Idee? Habt ihr schon mal bei Gott angeklopft? Gibt es da eine Tür? Wie klopft man bei Gott an? Vielleicht so ein lautes Hallo, ja, so Hallo, 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 Herr, Entschuldigung, Hallo, siehst du nicht, Hallo. Ich meine, das klingt schon ziemlich hundertprozentig hier, oder? Macht es bei euch eher Druck oder macht es bei euch eher Hoffnung, wenn ihr das lest? Bittet und es wird euch gegeben. Also aus Beziehung heraus eigentlich entspannt. Ne? Eine gute Beziehung ist eine entspannte Beziehung. Die ist nicht irgendwie Druck oder Leistungsdruck, sondern, ja, ich würde sagen, in einer guten Beziehung, das heißt ja immer, redet doch mal miteinander. Und was man besprochen hat, das geht man dann auch gemeinsam an. Man kann ja nicht gemeinsam etwas angehen, über das man nicht gemeinsam besprochen hat. Meine Frau kann mir nicht bei Dingen helfen, die ich ihr nie erzähle. Und andersherum. Und ich glaube auch, natürlich kann Gott, aber Gott sagt, ich ermutige dich, klopfe an. Suche mich. Wie können wir Gott suchen? Also zum Beispiel vielleicht bei einer bestimmten Frage sagen, okay, mit dieser bestimmten Frage suche ich einfach, ja, in der Bibel. Und ich lese mal einfach so lange, bis ich da eine Antwort finde. Oder bis mir da mich etwas anspringt, ja, bis bestimmte Bibelverse, Aussagen merke, das hat mit mir jetzt zu tun. Klar, du hast recht von diesem Satz 9 und 10. Das sind so diese Aufrufe, Suche, Mache. Ja? Da ist eine Person jetzt nicht drin reingestellt. Allerdings hilft es halt immer, den Kontext zu schauen, was steht davor und dahinter. Und da haben wir davor gelesen mit diesem Freund. Du gehst zu einem Freund, das heißt, Gott wird beschrieben als der Freund, den du nervst. Und selbst wenn du ihn nervst, ist es okay, weil ihr habt ja eine Freundschaft. Und und Gott wird dir alles geben, was du brauchst. Genauso wie er dem Freund gegeben hat, das Brot, das er brauchte. Und dann gehen wir eben deswegen gerade weiter in diesem Zusammenhang über Gebet zu Vers 11 und da lernen wir wieder was Neues über Gebet. Wir lesen Vers 11. Ist unter euch ein Vater, ich denke, man kann auch Mutter da reinlesen, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Ist natürlich eine rhetorische Frage, ja? Natürlich nein. Natürlich gibt es keinen Vater, der so schräg drauf ist, dass er, wenn wir ihn um Hilfe bitten, uns die Pest schickt. Oder wenn wir ihn um, ja. Und dann heißt es weiter, oder ein Skorpion, wenn es ihm um ein Ei bittet. Also Skorpion ist natürlich ganz übel, der ist tödlich, ja. Und ein Ei ist ein Lebensmittel. Was will er damit verdeutlichen? Vers 13. Wenn also ihr, die ihr böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also es entwickelt sich. Es war erstmal Gebet, es war erstmal Anklopfen, das war erstmal Suchen und es entwickelt sich weiter und auf einmal heißt es hier, Gott ist der gute Vater. Und der gute Vater weiß, was die Kinder wollen oder sag mal, er weiß, was die Kinder brauchen Und wenn die Kinder ihm etwas bitten, dann gibt er ihnen eigentlich noch was viel Besseres, anstatt dass er uns etwas viel Schlechteres gibt. Ja? Und dann benennt er hier, bittet mich um den Heiligen Geist. Was heißt das? Wie versteht ihr das? Oder darf man um den Heiligen Geist bitten? Also darf man um den Heiligen Geist bitten? Also laut dieser Bibelstelle. Manche könnten sagen, nee, das kommt irgendwie so beiläufig oder jeder hat das oder irgendwie und du musst da nichts aktiv machen. Aber hier heißt es ja, Gott will dir was richtig Gutes geben. Und dann erwähnt Jesus im Lukas-Evangelium, der Vater will euch etwas richtig Gutes geben und zwar was viel Besseres als das, was ihr bittet, und zwar den Heiligen Geist. Die haben ja manchmal so eine Tendenz. Aber hier haben wir einen Text in den Evangelien, wo Jesus selber sagt im Zusammenhang mit Gebet, ich will euch etwas viel Besseres geben, und zwar den Heiligen Geist. Also können wir zumindest, egal wie wir auslegen die Bibel, das jetzt nicht übersehen und auch nicht auslassen. Denn Jesus selbst hat es gesagt. Also man kann es auch nicht Paulus in die Schuhe schieben. Was könnte es heißen? Wir sind Gottes Kinder, er ist unser guter Vater und wir sollen ihn bitten, damit er den Heiligen Geist gibt denen, die ihn darum bitten. Ist jetzt der Heilige Geist hier eine besondere Auszeichnung dafür, dass du ganz toll bist? Also eigentlich ist das, du hast einfach nur gebeten. Das, wie du betest und wie viel, und wird ja gar nicht qualifiziert. Das heißt einfach nur, bitte, und Gott will dir was geben, was richtig gut ist. Weil er immer was viel Besseres gibt, und zwar will er dir den Heiligen Geist geben. Und du hast eigentlich auch keinen Druck, sondern du sollst eigentlich nur bitten. Und Kinder, naja, Kinder können Eltern, ihr wisst doch selber, wie Kinder Eltern bitten können. Oh. Es ist schwierig, als Eltern aus der Nummer rauszukommen, oder? Wenn die Kinder sagen, Papa, gib mir aber jetzt eine Süßigkeit. Papa, ich will jetzt aber Nachtisch. Aus der Nummer rauszukommen, ist richtig schwer. Es ist schwer, dem Kind zu sagen, nee, das gibt's jetzt gar nicht. Weil das Elternherz will ja dem Kind eigentlich auch was Gutes geben. Und hier sagt Gott, Jesus sagt hier, bitte, und es wird ja was gegeben, nämlich der Heilige Geist. Ich will euch da an der Stelle einfach total entspannen. Dass ihr in eure Gebete auch das reinnimmt und sagt, Gott, du gibst richtig gute Sachen, gib mir den Heiligen Geist. Gib mir mehr von deinem Heiligen Geist. Ganz ohne Druck, ohne Stress, dass es so und so aussehen muss, dass es so und so passieren muss. Jesus hat es uns vorgemacht. Jesus hat uns dieses Beispiel gegeben. Er hat uns diese Aufforderung gegeben. Warum sollten wir es nicht ausprobieren? Und du hast es natürlich auch erwähnt, du bist ja schon weitergegangen. Wer ist der Heilige Geist? Ja, er ist der Beistand, er ist der Fürsorger, er ist der Tröster. Kann man eigentlich alles richtig gut gebrauchen in unserer aktuellen Zeit? Ja, Gott auch so zu erleben, als einen, der dich tröstet, als einen, der sich für dich einsetzt, der dir beisteht. Toll. Und Jesus hat ja gesagt, es ist gut, dass ich gehe, damit er kommt. Also er würde uns ja nicht, und er sagt, es ist besser, dass ich gehe, damit er kommt. Also Jesus sagt, ich gebe euch was Besseres. Und was hast du für brauchen? Gott gibt Gutes als guter Vater und er will seinen Heiligen Geist geben. Gott handelt als Vater. Ja, er erzieht. Ja, er entzieht. Er bestraft, aber nie willkürlich und nie ohne unser Bestes im Hintergrund zu haben. Gott handelt als Vater. Gute Eltern sind nicht die Eltern, die ihren Kindern alles geben, was sie verlangen, sondern gute Eltern sind die, die das unterscheiden können. Und die dann sagen, das tut dir gut, das gebe ich dir, das tut dir jetzt nicht gut, das entziehe ich dir. Wenn wir uns Gott ausliefern, dann sind wir wie Kinder, die guten Eltern ausgeliefert sind. Gott ausgeliefert zu sein, ist nichts, wovor du jemals Angst haben musst. Also wenn ihr gute Eltern hattet, dann hattet ihr nie Angst, mit denen in einem Raum zu sein. Ihr hattet Angst, in einem Raum alleine zu sein, ohne die als Kinder. Und deswegen Gott ausgeliefert zu sein, ist was Wunderbares. Denn Angst hat da keinen Raum. Jetzt geht Jesus weiter in dem Thema Gebet und beschreibt etwas, was jetzt eben so ein bisschen Angst machen kann, was jetzt vielleicht schrecklich klingt. Vers 14 lesen wir, einmal trieb Jesus einen stummen Dämon aus einem Besessenen aus. So wie der Dämon ausgefahren war, konnte der Mann, der bis dahin stumm gewesen war, reden. Die Menge staunte. Kann man sich vorstellen. Also, schon lange her, dass ich eine Dämonenaustreibung mit dabei war. Aber was mich immer erinnern kann, bei solchen Ereignissen, bei solchen Gottesdiensten, hatte man immer einen Menschen, für den wurde gebetet, etwas Schlechtes verließ diesen Menschen und dieser Mensch war total froh, er war dankbar, er war wieder er selbst, so wie Gott ihn wollte und alle drumherum waren in Feierstimmung, weil sie gemerkt haben, wow, der ist etwas Schlechtes hat ihn verlassen, dieser Mensch ist frei geworden, dieser Mensch ist beschenkt worden, dieser Mensch hat durch Gebet etwas bekommen, was ein Wunder ist. Ich denke an Menschen, die zum Beispiel alkoholsüchtig waren ihr ganzes Leben und auf einmal ein Gebet und zack. Sie sagen, ich nehme den Alkohol in den Mund und mir wird kotzübel, ich kann das nicht mehr, es ist Schluss. Von einem Tag auf den anderen, ohne Entzug, ohne harte körperliche Erscheinung, nichts. Sowas ist für eine Familie auch wie so eine Dämonenaustreibung, ja, wenn etwas so Krasses jemanden verlässt. Und jeder ist froh und jeder ist dankbar und Gottes Größe wird sichtbar. Das ist ein Wunder. Das heißt, warum sollen wir beten? Wir sollen beten, weil es Dinge manchmal gibt, die brauchen ein Wunder. Manchmal kommen wir in Situationen, manchmal haben Menschen Nöte, wo du einfach sagen musst, menschlich gesehen braucht es vielleicht Jahrzehnte von Therapie. Nichts gegen Therapie, ja. Aber es gibt auch Situationen, wo man einfach sagen muss, Gott, es wäre so wunderbar, wenn du einfach den Menschen hilfst, wenn du etwas tust, was ich nicht tun kann. Gott, ich nehme dich mit ins Boot. Ich bete um eine Veränderung, die krass ist. Und Vers 20 lesen wir, da geht Jesus in eine Diskussion mit den Leuten, weil die kommen nicht damit klar, dass Jesus diesen Dämon ausgetrieben hat. Die kommen nicht damit klar, dass Jesus so viel Macht hatte vom Vater. Die kommen nicht damit klar, dass Jesus seine Gebete, bumm, sofort gewirkt haben. Die kamen nicht damit klar und die wurden eifersüchtig und die haben dann versucht zu argumentieren, dass Jesus ja selber besessen sein müsste und also komische Sachen. Und dann antwortet Jesus drauf und sagt, wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Solange ein Starker in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Doch wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Was meint Jesus? Es geht um Gebet, immer noch um Gebet, auch wenn es hier so ein bisschen abschweifend klingt. Es gibt Situationen, da müssen wir beten und dann zwar zu dem allerhöchsten Gott, zu unserem Gott. In unserer Gesellschaft gibt es so eine komische Angewohnheit, Menschen, die nie was mit Gott zu tun haben, wenn etwas Schreckliches passiert, sagen sie, oh Gott. Das Blöde ist, da hört es auf. Wie so ein kurzer Ausatmer, oh Gott. Aber es ist keine Beziehung zu Gott da, es ist ein nicht, oh, da ist etwas Schlimmes passiert, jetzt fange ich an im Gebet die Sache zu bewegen, jetzt fange ich an mit Gott darüber zu reden, Gott hilf, milder das ab oder was auch immer. Oh Herr, nimm diese Seuche weg, nimm diese Infektion weg, nimm diesen Virus weg, was auch immer. Da fängt jetzt nicht ein Prozess an, dass die Leute sagen, jetzt gehe ich jeden Tag eine Stunde abends auf die Knie und bete, dass er unsere Stadt beschützt. Sondern es ist ein, oh, die Infektionszahlen waren hoch, oh Gott. Und Jesus warnt davor, so zu beten. Er sagt nämlich hier, betet zum allerhöchsten Gott und wenn ihr wirklich um eine krasse Veränderung betet, so wie dieser Mann, der hat ja einen Dämon verloren, dieser Dämon ist rausgegangen aus ihm, dann warnt Jesus davor, betet nicht für Wunder, dass ein Wunder kommt und sich etwas verändert, sondern denkt weiter und betet für ein Wunder. Und das noch größere Wunder ist nicht, dass jemand jetzt aufhört, Alkohol zu trinken oder von einem Dämon frei wird, sondern das größere Wunder ist, dass Jesus in das Leben dieses Menschen einzieht und dass sein Herz quasi besetzt ist. Und wenn dieser böse Dämon umhergeht und dann 2 Wochen später wieder um die Ecke kommt, um zu gucken, ist die Wohnung noch frei, dass er nicht eine WG dort gründet mit insgesamt 7 Dämonen, sondern dass er merkt, oh, dieser Mensch, der hat mich Dämon rausgeschmissen, aber der hat Jesus eingeladen in sein Herz und jetzt komme ich da nie wieder rein. Das heißt, Jesus warnt uns davor, wovor warnt er uns? Dass Menschen nicht nur ihn anrufen, sondern dass sie auf jeden Fall das ordentlich machen. Und zwar Gott in ihr Leben reinholen, ihr Leben Jesus anvertrauen. Zum Beispiel, es gibt in unserem Land Menschen, die glauben an Glücksbringer. Was in aller Welt ist ein Glücksbringer? Zum Beispiel das Schweinchen, das ich mir auf den Schreibtisch stelle und dann wird meine Prüfung gut. Weißt du, weil das Schwein so gesund ist oder so lecker oder wie auch immer. Also kommt jetzt Glück in dein Leben und es bleibt drin und Unglück ist rausgegangen? Was sollte das denn bringen? Es ist Unsinn, weil Gott sagt, der Einzige, der Glück in deinem Leben anziehen kann, ist Gott selber, der in deinem Leben lebt. Das ist das Einzige, was Gottes Segen in deinem Leben anziehen kann, ja? Ja, aber der Glaube ist ja, oder zum Beispiel irgendwie 3-mal aufs Holz klopfen und so ganze Sachen, oder zum Beispiel die Esoterik, ja, dass man sich Licht reinholt und gute Sachen, und Gott warnt uns davor und sagt, der Einzige, den du dir bitte, bitte, bitte in deine Seele, in dein Herz reinholen sollst, ist Jesus. Weil er will dauerhaft bei dir bleiben und er will dich verändern und er will dich prägen und er will, dass der Vater dir all das gibt, was du brauchst. All das gibt, was du brauchst. Nicht alles, was du dir wünschst, nicht was Schlechtes, sondern das, was du brauchst. Das heißt, er versorgt dich auch. Gott will dein Versorger werden. Deswegen, wenn du betest, dann bete richtig. Erstens, Jesus, komm und werde der Chef meines Lebens. Und zweitens, Jesus, hier sind meine Gebetsanliegen. Gib mir, was ich brauche. Es ist zu wenig zu sagen, ihr solltet beten, weil beten ist irgendwie gut. Sondern es ist richtig zu sagen, lade immer wieder Jesus in dein Herz ein, lass ihn der Chef deines Lebens sein. Und wenn das erfolgt ist, dann bete zu ihm, zu dem du ja eine Beziehung hast, dann. Und er wird dir alles geben, was du brauchst. Und dann klopfe an und es wird dir aufgemacht. Ja? Suche, du wirst finden, dann funktioniert das. Ja, also wir haben gehört, ne? Gebet alleine, ohne Beziehung zum Vater, ist nicht das, was der Vater sich vorstellt. Natürlich kann manchmal Gott und will Gott manchmal auch Menschen berühren, wenn man für sie betet, die noch nicht an ihn glauben, um ihnen zu zeigen, wie groß er ist. Aber das ultimative Ziel ist, dass er möchte mit ihnen in Beziehung sein und dann können sie beten und selber einen Zugang zu Gott haben. Und wenn wir das jetzt so gelesen haben, dann kommen wir zu diesem Lukas 11, Vers 2, zu diesem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Und dann, denke ich, lesen wir diese Zeilen ein bisschen anders und neu. Denn dort steht: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. Vater kann nur ein Kind sagen. Wenn jemand, der nicht Gottes Kind ist, der nicht sagt, Gott ist mein Vater, Vater unser spricht. Also ich bin noch nie zu meinem Nachbarn gegangen und habe zu ihm gesagt, Vater. Der würde mich angucken und sagen, stopp, ich kenne Ihre Mutter nicht. Sie haben wahrscheinlich einen anderen Vater. Ich bin der Nachbar, aber nicht ihr Vater. Das ist nur einer. Das heißt, dieses Gebet, Vater unser, dein Name werde geheiligt, ist eigentlich ein Gebet, was für die Menschen vorgesehen ist, die Gottes Kinder sind. Das ist so die Anrede. Meine Kinder kommen auch manchmal und sagen, Papa, da weiß ich ganz genau, okay, das wird jetzt eine Bitte, ein Wunsch von ihnen kommen. Nicht an irgendjemanden, sondern an mich. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir wollen, oder? Nee, genau dasselbe wie vorher. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Was wir brauchen. Auch dieses Vertrauen. Gott, du weißt, was ich brauche. Ich vertraue dir. Du bist mein Papa. Du wirst mir geben, was ich brauche und ich bin ruhig, wie du es schon gesagt hast. Ja, ich kann darin ruhen. Mein Papa weiß, was ich brauche. Was ich nicht brauche, nimmt er auch manchmal weg. Gemäß dem Motto, du brauchst das nicht. Doch, ich brauche diese Spielzeuge. Nein, das brauchst du nicht. Ich weiß, was du brauchst das nicht. Aber das ist so schön. Du brauchst es aber nicht. und vergib uns unsere Sünden. Das ist eine Bitte an den Vater. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Wow. Das ist schon so, wir merken, ja, den ersten Teil, den wollen wir schon, aber der zweite Teil, der gelingt uns dann doch nicht immer. Und ist irgendwie auch, ja, schwieriger. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Ist auch schön. Papa, lass uns nicht in Versuchung geraten. Papa, wir wollen nicht von dir abkommen. Papa, ich bete jeden Morgen, dass ich nicht von dir abkomme, dass ich mich nicht von dir entferne, dass ich nicht verführt werde, dass ich nicht weggezogen werde, dass nicht der Verführer kommt und mich abzieht, ablenkt, wegzieht. Ja, ich hoffe, dass ihr hier raus Dinge über Gebet mitnehmt und Gebet für euch etwas wird, wo ihr Erfahrung macht, wo ihr euch dafür öffnet, wo ihr eine Liebe zu bekommt, eine Offenheit für bekommt. Ich möchte zum Schluss beten und ich will dir die Möglichkeit geben, auch laut zu beten, wenn du das möchtest. Herr Jesus, ich möchte in dieser speziellen Zeit einfach ja, mich als dein Kind einfach anvertrauen und dir vertrauen, dass du weißt, was ich alles brauche und was wir brauchen, was die Gemeinde braucht, was die Menschen in unserer Umgebung, unsere Freunde, unsere Nachbarn, was die brauchen, Herr. Herr, ich wünsche mir, dass diese Menschen dich nicht nur anrufen, wenn was Schlimmes passiert, sondern dass sie eine Beziehung zu dir finden und aus der Beziehung heraus zu dir beten und merken, du bist ihr guter Vater, der sie versorgt und der eine Beziehung mit ihm hat und haben will. Herr Jesus, hilf uns, dass wir nicht wortkarg werden, dass wir nicht mundtot werden, dass wir nicht still werden, sondern dass wir das Gespräch mit dir intensivieren, dass wir mehr mit dir reden, dass wir mehr mit dir sprechen, dass es uns auch wichtig und wertvoll wird. Hilf uns, wenn wir manchmal ins Stocken geraten. Hilf mir, wenn wir das vernachlässigen oder wenn wir das einfach verschütten vor lauter wichtigen, guten Dingen. Ich glaube, du freust dich, wenn wir mit dir reden und hilf uns einfach, den Dialog immer wieder aufzunehmen. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der immer zuhören will und der sich freut, wenn seine Kinder kommen und auch wenn wir nerven. Bist du doch da und hörst zu und nimmst uns ernst. Danke dafür. Ich bitte dich auch um die Menschen, die krank sind in unserer Mitte, die vielleicht auch ja, jetzt noch in der Behandlung sind, dass du sie einfach, ja, deine schützende Hand über sie hältst, Herr. Dass du Wunder auch an ihnen vollbringst, der Heilung, der Wiederherstellung, Herr. Danke dafür, dass du übernatürliche Dinge wirken kannst, weil du unser guter Vater bist und du gibst uns keinen Gift und keine Skorpione, sondern du gibst uns, was wir brauchen. Danke dafür. Halleluja. Amen.